Guten Morgen. Freue mich riesig, hier mit euch sein zu dürfen und Gottes Wort auszulegen. Also nochmal wollte ich mich persönlich, also ganz vom Herzen bedanken für das Privileg, bei euch zu sein und diese Gemeinde zu unterstützen. Anna und ich sind dem Herrn sehr, sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen, dass wir auch die Predigten von den Bergen hören dürfen und euch auch ein bisschen besser kennenlernen. Wer eine Bibel dabei hat, kann es gerne zum Ende vom Matthäus-Evangelium, also nicht ganz zum Ende, Matthäus Kapitel 27 aufschlagen. Ich werde ab Vers 50 vorlesen. Und das ist jetzt die schönste Predigt aller Zeiten. Das ist jetzt die Predigt vom Kreuz. Also ich lese vor von Matthäus 27, Vers 50. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten in zwei Stücke. Und die Erde erbebte und die Felsen rissen. Und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie kamen nach seiner Auferweckung aus den Grüften hervor und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschehen war, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es waren aber viele Frauen dort, die von weitem zusahen, solche, die Jesus von Galiläa nachgefolgt waren und ihm gedient haben. Unter diesen waren Maria Magdalene und Maria, die Mutter des Jakobus und Joses und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Das ist das Wort des Herrn. Dank sei Gott, ich bete. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag, für diesen Morgen, für diesen Gottesdienst, für diese Zeit zusammen, in der wir vor dir stehen dürfen, in der wir in deiner Gegenwart sitzen dürfen und von dir hören dürfen. Was für ein Vorrecht ist es, Herr, jetzt zu wissen, dass heute Morgen in unserer Gegenwart du schon gesprochen hast. Und wir bitten, Herr, um Verständnis. Ich bitte insbesondere für mich selbst, Herr, dass du meinen Mund auftust, dass ich klar und deutlich reden kann, dass wir dich dadurch heute Morgen besser kennenlernen. Herr, lass die Worte meines Mundes und die Gedanken unserer Herzen dir wohlgefallen. Das bete ich im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesu Christi. Amen. Auf der Toilette im Bahnhof von der US-Stadt Philadelphia wird ein verdeckter Polizist von zwei Männern brutal ermordet. Detective John Book, der zuvor zusammen mit dem Opfer gearbeitet hatte, ermittelt den Fall. So beginnt der Film aus dem Jahr 1985, Der einzige Zeuge. Und soweit klingt das vielleicht nach einem ganz normalen, auch vielleicht nicht besonders interessanten Krimi. Das Besondere an diesem Film aber ist, wer der einzige Zeuge aus dem Titel ist. Sein Name ist Samuel Lapp. Er ist 8 Jahre alt. Er war auf der Toilette, als das Opfer angegriffen wurde und hatte sich in einer Toilettenkabine versteckt während des Angriffs. Und übrigens ist er Amish. Das heißt, seine Familie gehört einer Glaubensgemeinschaft, die sich sehr stark von der modernen Gesellschaft absondert. Die praktizieren die absolute Gewaltlosigkeit. Sie tragen nur einfache und altmodische Kleidung und sie verzichten sogar auf Kraftfahrzeuge und Elektrizität. Dieser Junge war ganz einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Beim Warten auf den nächsten Zug mit seiner Mutter musste er mal auf Klo. Und da war er. Für so einen Fall könnte man wirklich kaum einen unwahrscheinlicheren Augenzeugen vorstellen. Und dennoch ist der Samuel jetzt der einzige Mensch auf Erden, der mindestens einen der Mörder identifizieren kann. Ihn und seine Mutter muss jetzt Detective Book um jeden Preis schützen vor denen, die ihn jetzt nach dem Leben trachten, damit durch Samuels Zeugnis die Mörder zu ihrer gerechten Strafen zugeführt werden können. Gut, ich weiß nicht, inwiefern man von einem offiziellen Thema für dieses Wochenende sprechen kann, aber wenn es eins gibt, dann ist das sowas wie Zeugnis. Das haben wir gestern Abend erfahren durch die teils sehr interessant, sehr inspirierende Zeugnisse, die manche von euch geteilt habt. Und wir verbinden Zeugnis ja mit, als Christen sehr oft mit Geschichten der Bekehrung von einzelnen Menschen oder ja zumindest Geschichten von Gottes Werk in unseren Leben oder auch ganz allgemein mit den Predigen, mit der Evangelisation. Und wir haben den Eindruck zu Recht, dass dies zum Christsein gehört. Das ist ein Teil des christlichen Lebens. Ich fürchte aber, dass wir oft das Zeugensein entweder als eine Aufgabe sehen, die nur von Menschen mit besonders inspirierenden Lebensgeschichten oder Gaben übernommen werden soll. Also manche von euch haben wirklich echt krasse Lebensgeschichten. Ihr habt viel überlebt. Ihr habt die radikale Veränderung durch Gottes Geist erlebt. Und bei mir ist es anders. Also ich habe, was man sehr oft als ein ganz langweiliges Zeugnis bezeichnen würde. Ich wurde von christlichen Eltern erzogen. Sie haben mir den christlichen Glauben beigebracht und ich kann mich an keinen Tag in meinem ganzen Leben erinnern, an dem ich nicht glaubte, dass Jesus mein Retter ist, dass er mein Herr ist. Natürlich habe ich im Laufe meines Lebens einiges erlebt, aber nicht so eine radikale Bekehrung, wie man das normalerweise, wovon man normalerweise redet. Und deshalb, wenn Leute wie ich das Zeugensein doch als unsere Aufgabe sehen, setzen wir uns selbst so ein bisschen unter Druck. Was soll ich denn eigentlich sagen? Und warum sage ich das nicht öfter weiter? Warum teile ich mein Zeugnis nicht besser? Und wir übersehen, glaube ich, was es heißt, ein Zeuge im ganz normalen Sinn zu sein. Und das ist der Samuel Lapp. Der ist nicht ein Zeuge, weil er ein toller Redner ist. Er ist nicht ein Zeuge, weil er ein toller Debattierer ist. Er ist nicht ein Zeuge, weil er ein sonst besonders interessanter Mensch ist. Geschweige denn, dass er gern über Mord redet. Er ist ein Zeuge, weil er etwas weiß, was erzählt werden muss. Er hat die moralische Pflicht, das zu erzählen, was er gesehen hat. Und auch für uns, für alle von uns, egal wie langweilig das Zeugnis, egal wie krass das Zeugnis, das stimmt, wir sind Zeugen. Egal wie interessant wir sind, egal wie glaubwürdig man für wie glaubwürdig man uns hält, egal ob wir wirklich willig sind oder nicht, wir sind Zeugen. Und in diesem Predigttext geht es darum, was unmittelbar nach Jesu Tod passiert ist, so wie wer das beobachtet hat. Und diese Menschen sind Augenzeugen von der größten Rettungstat aller Zeiten. Und deshalb hilft uns dieser Text zu verstehen, warum auch wir uns als Zeugen betrachten müssen. Also aus drei Gründen. Wir sind Zeugen, weil erstens wir etwas zu bezeugen haben. Das stimmt in jeder von uns. Wir sind Zeugen, weil Gott uns zu Zeugen gemacht hat. Und wir sind drittens Zeugen, weil Gott derjenige ist, der für sich selbst Zeugnis ablegt. Wir sind Zeugen, weil wir etwas zu bezeugen haben. Wir sind Zeugen, weil Gott uns zu Zeugen gemacht hat und weil Gott für sich selbst Zeugnis ablegt. Erster Punkt in den Versen 50 bis 53. Wir haben etwas zu bezeugen. Matthäus will uns hier ganz bewusst machen, dass es sich hier um das Herz des Evangeliums handelt. Jesus schreit ein letztes Mal sehr laut und dann stirbt. Er hatte in dem vorherigen Kapitel im Garten Gethsemane gebetet und sich bereit erklärt, den Willen des Vaters zu tun. Das hat er jetzt getan. Er hat im Garten Gethsemane angekündigt, dass jetzt die Schriften erfüllt werden und jetzt sind sie erfüllt. Und dann geschehen Wunder. Aber nicht nur Wunder, diese sind Zeichen. Diese sind Zeichen. Wer sich ein bisschen mit der europäischen Geschichte auskennt, weiß vielleicht, was am 2. Dezember 1804 geschehen ist. Irgendjemand? In Frankreich? Das war die Krönung von Napoleon Bonaparte als Kaiser der Franzosen. Und wenn man also dabei hätte sein können, wäre man bestimmt beeindruckt, also von der ganzen Zeremonie und alles, was passiert ist. Aber wer schon damals sich ein bisschen mit der europäischen Geschichte auskannte, hätte bestimmt gemerkt, also wie bedeutungsschwanger diese Zeremonie wirklich war. Napoleon wurde nämlich nicht als König, sondern als Kaiser gekrönt. Das war schon einmal passiert bei Octavian, die dann Kaiser Augustus wurde. Die Krönung als Kaiser wurde durch eine Segnung von dem Papst legitimiert. Genau wie es im Jahr 800 geschehen war bei Karl dem Großen und den restlichen Kaisern des Heiligen Römischen Reichs. Anders als beide aber krönte sich Napoleon selbst, um zu zeigen, woher seine Macht wirklich kam. Genauso hat Gott diese Wunder getan, um eine Botschaft rüberzubringen, um etwas zu kommunizieren. Was macht er? Vers 51, der Tempelvorhang zerreißt. Nun, dieser Vorhang war eigentlich ein doppelter Vorhang. Der war etwa 27 Meter hoch, etwa 9 Meter breit. Von oben bis unten wurde dieser Vorhang zerrissen. Sprich, kein Mensch hat das getan. Aber das war nicht nur ein cooler Trick. Das ist Gottes Reaktion auf den Tod seines Sohnes, auf den Tod seines gerechten Knechtes. Der Tempel zerreißt sozusagen die Kleider vor Trauer. Das war Unrecht, dass er gekreuzigt wurde. Das merkt man sofort. Aber das war auch die Grenze, dieser Vorhang. Das bildete die Grenze zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten, zwischen dem vorderen Teil des Heiligtums im Tempel und dem Ort, an dem Gott thronte, der nur einmal im Jahr und nur von einem Menschen, nämlich dem hohen Priestern, betreten werden durfte. Das hat auch eine Bedeutung. Der Weg in die Gegenwart Gottes ist nicht mehr gesperrt. Das Blut ist wirklich vergossen worden, das für viele die Vergebung der Sünden bringt. Und das heißt weiter, dass die alte Ordnung vergehen muss. Das eine Opfer Jesu, das einmalige Opfer Jesu, hat das vollbracht, worauf die alttestamentlichen Opfer nur provisorisch hindeuten konnten. Dann weiter, Vers 51, die Erde erbebt und die Steine werden auch zerrissen. Das ist dasselbe Wort wie beim Vorhang. Es ist auch kein bloßes Naturereignis. Wenn man in den Psalmen den Propheten liest, findet man Stellen wie in Psalm 68, 8. Gott, als du auszogst vor deinem Volk, als du einherschrittest durch die Wüste, da bebte die Erde. Ein Erdbeben ist nämlich ein Zeichen, dass der siegreiche, rettende Gott gegenwärtig ist. Es gehört zur Geschichte, wie Gott sein Volk im Triumphzug vom Schilfmeer an den Berg Sinai geführt hat. Und dieses Thema greift auch der Prophet Jesaja auf, Kapitel 48. Er spaltete den Felsen und Wasser flossen heraus. Das erinnert an die Geschichten in 2. Mose 17 sowie 4. Mose 20, in denen Gott tatsächlich Wasser aus einem Stein hervorgebracht hat, um sein Volk zu tränken. Aber der Zusammenhang hier in Jesaja macht sehr deutlich, dass hier die Erlösung von Israel aus der babylonischen Gefangenschaft gemeint ist. Und das lag zu Jesajas Zeit noch zwischen 150 und 200 Jahre in der Zukunft. Es sollte in der Zukunft eine noch größere Rettung geben als die Erlösung von Israel aus Ägypten. Der Prophet Zacharia beschreibt das besonders anschaulich. Das wird teilweise von Jesus, von Matthäus zitiert. In seinem Bericht über die Kreuzigung von Jesus, der schreibt in den Kapiteln 12 bis 14, Zacharia: Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn, und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. An jenem Tag, Kapitel 13, wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem, für Sünde und für Unreinheit. Ein paar Verse weiter, schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Das hat Jesus selbst zitiert, Kapitel 26. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einer sein und sein Name einer. Es gibt ganz viele Details und ganz viel da ausgelassen. Wer mal Zeit hat, liest parallel Zacharia 12 bis 14 und Matthäus 26, 27. Das ist beeindruckend. Aber was Gott hier tut, macht sehr, sehr deutlich, dass der versprochene Tag der Erlösung Israels endlich angebrochen hat mit diesem Tod. Das heißt, dieser Tod ist erstaunlicherweise gleichzeitig ein Sieg. Das Exil, die Gefangenschaft hat endlich ein Ende. Der Durchbohrte ist der einzige Sohn. Er ist der Erstgeborene, der ist Gott selbst. Und nun ist die Quelle für Sünde und Unreinheit geöffnet. Ein Weg zur Reinigung. Der Hirte ist erschlagen worden, während seine Herde sich zerstreut hat. Aber gerade dadurch ist ein Rettungsweg geöffnet worden, um dem kommenden Gericht zu entfliehen. Und letzten Endes wird durch diesen Tod der gekreuzigte Herr für den König über die ganze Erde erklärt. Das bedeutet, dieses Erdbeben und die gespaltenen Steine, aber nicht nur die Steine allgemein werden gespaltet, sondern tatsächlich die Grüfte, die Gräber. Versen 52 und 53. Und wenn man das liest, könnte man viele sehr gute Fragen über diesen Teil der Geschichte stellen. Wer waren eigentlich diese entschlafenen Heiligen? Wurden sie sofort nach dem Tod Jesu auferweckt? Heißt das denn etwa, dass sie so zweimal übernachtet haben, bevor sie dann aus den Gräbern herausgekommen sind und in die Stadt gegangen sind? Was ist überhaupt mit ihnen nach der Erscheinung passiert? Sind sie dann wieder gestorben? Sind sie vielleicht mit Jesus in den Himmel aufgefahren? Ich weiß nicht. Tut mir leid. Matthäus gibt sehr wenige Antworten. Aber zwei Dinge behauptet er ganz klar. Erstens, das ist tatsächlich passiert. Es gab Augenzeugen, viele Augenzeugen. In Vers 53 steht, die können das bestätigen. Aber zweitens und noch wichtiger, Matthäus meint, wir können den Tod Jesu nicht richtig verstehen, ohne von der Auferstehung zu wissen. Man merkt vielleicht, dass jetzt hier gerade an der Stelle die Chronologie über Bord geschmissen wird. Ne? Matthäus hat noch nicht mal über Jesu Grablegung erzählt, geschweige denn von seiner Auferstehung. Aber trotzdem gibt es diesen fetten Spoiler. Ja, wir sollen jetzt sofort wissen, dass Jesu Tod die Rettungstat Gottes ist, die die Auferstehung der Toten ermöglicht und sogar beginnt. Das heißt, der Tod Jesu ist kein Unglück, das so nachher durch seine Auferstehung rückgängig gemacht werden muss. Bereits in diesem Moment wird jede Verheißung Gottes an sein Volk erfüllt. Also bis hin zur Auferstehung der Toten. Und wir sind auch Zeugen, weil wir diese erstaunliche Errettung, weil wir diese Erfüllung von jeder Verheißung Gottes zu bezeugen haben. Zweitens, wir sind Zeugen, weil Gott uns zu Zeugen gemacht hat. Darum geht's in die letzten drei Versen. Es geht um die Menschen, die gesehen haben, wie Jesus starb und was darauf passiert ist. Aber was wirklich auffällt, besonders wenn man das ganze Evangelium durchlesen hat, ist, wer nicht dabei war. Wer fehlt? Sind die Apostel. Für Matthäus, also allgemein in dem ganzen Evangelium, ist für Matthäus also ganz offensichtlich ein bestimmtes Gebot aus dem Gesetz des Mose sehr, sehr wichtig. Und zwar 5. Mose 19, Vers 15. Da steht, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit. Auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugenaussage hin soll eine Sache bestätigt werden. Das wird zu einem allgemeinen Prinzip der Justiz für die Bibel. Das Zeugnis von mehr als einer Person, von mindestens zwei Personen, muss übereinstimmen, um als zulässiges Beweismaterial zu gelten. Das zitiert Jesus sogar, nur im Matthäusevangelium wird das berichtet, Kapitel 18. Aber wir wissen von allen vier Evangelien, dass maximal einer der zwölf Apostel dabei war. Vermutlich der Johannes, der Geliebte. Und das heißt, dass als Gruppe die zwölf nicht als rechtsgültige Zeugen zählen. Zumindest nicht von dem Tod oder von der Grablegung von Jesus. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wir zitieren gerne als Christen sehr oft zum Beispiel Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus den Aposteln verspricht, ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und vielleicht gehen wir davon aus, dass Jesus hier die ganze Gemeinde damit meint, vergleichen uns jedoch immer mit den Helden von der Apostelgeschichte, werden vielleicht leicht entmutigt oder sogar von Schuldgefühlen heimgesucht, wenn wir keine Superzeugen sind, wenn Leute haufenweise sich nicht bekehren, wenn wir unser Zeugnis teilen oder vom Evangelium reden. Oder wir erkennen zu Recht, dass dieses Versprechen besonders für die Apostel gültig ist und dann begnügen wir uns damit, die Evangelisation, das Zeugensein den Spezialisten zu überlassen. Aber laut jedem der vier Evangelien sind die wichtigsten Zeugen der wichtigsten Ereignisse des Evangeliums nicht solche, die Jesus als Boten oder Evangelisten eingesetzt hat. Das heißt, Gott hat uns, jeden von uns Christen, zu Zeugen gemacht. Aber nicht, weil wir alles wissen oder verstehen. Dieser römische Hauptmann, Vers 54, seine Soldaten, die waren Heiden. Die waren keine Jünger von Jesus. Sie wussten wohl gar nichts davon, was Jesus gelehrt hatte, was er vorhergesagt hatte. Geschweige denn, was in den jüdischen Schriften über den Messias stand. Und vermutlich hat der Hauptmann sogar in diesem Moment selbst nicht wirklich begriffen, was sein Bekenntnis bedeutet. Vielleicht ist euch mal aufgefallen, dass im Lukas-Evangelium seine Aussage als wahrhaftig dieser Mensch war gerecht steht. Also Lukas übersetzt das quasi. Er muss auf jeden Fall gemerkt haben, dass Jesus kein normaler Mensch gewesen war. Aber er war einfach nicht in der Lage zu bezeugen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn im Sinne von Israels Messias, Retter der Welt ist. Und trotzdem hat er gerade in dem Moment zusammen mit seinen Untergeordneten die Wahrheit gesagt, soweit er sie wusste. Ich halte es persönlich für wahrscheinlich, dass mindestens der Hauptmann später zum Glauben kam. In dem Text steht, dass die Männer das sagten, als sie das Erdbeben sahen und was geschehen war. Das ist also gut ins Deutsch übertragen, aber im Griechischen ist das Plural, das was geschehen war. Sie sahen die Geschehenen, sie sahen die Dinge, die geschahen. Und ich denke, also ganz natürlich, den Text zu lesen, wie da steht, Matthäus meint damit sowohl der Tod Jesu und das Erdbeben als auch Jesu Auferstehung, als auch die Erscheinung der auferweckten Heiligen. Also dieses erste Bekenntnis von dem Hauptmann wurde dann durch spätere Erfahrungen ergänzt, sodass er dann irgendwann wirklich bezeugen konnte, dass Jesus Gottes Sohn ist. Wir sind Zeugen nicht, weil wir alles wissen oder verstehen. Wir sind auch nicht Zeugen, weil wir selbst besonders glaubwürdige Menschen sind. Matthäus nennt Vers 55 drei von den vielen Frauen, die von diesen Begebenheiten Augenzeugen waren. Und in mancher Hinsicht sind diese also viel bessere Zeugen als die heidnischen Soldaten. Diese Frauen waren ja Jünger. Die waren Leute, die an Jesus glaubten. Die waren Leute, die Jesus nachgefolgt hatten. Die waren Leute, die Jesus gedient hatten. Die wussten, was er zu sagen hatte. Mindestens drei von ihnen, Maria Magdalena, sowie zwei Mütter, wahrscheinlich von Aposteln, waren zu Matthäus Zeit vermutlich noch am Leben. Die waren wahrscheinlich unter vielen Leuten in christlichen Kreisen persönlich bekannt. Allerdings gab es ein Problem mit diesen Zeugen, und zwar, dass das Zeugnis von Frauen damals als wertlos galt. Genau. Folgendes hat der jüdische Historiker Flavius Josephus geschrieben: Das Zeugnis der Frau ist nicht rechtsgültig wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts. Richtig, Josephus? Okay, das ist nicht fair. Das ist nicht richtig. Aber das dachte man damals. Also das merkt man im Lukas-Evangelium schon wieder. Was denken die Apostel, als sie von den Frauen hören, dass Jesus erschienen ist, dass er jetzt wieder am Leben ist? Diese Worte, schreibt Lukas, erschienen vor ihnen wie leeres Gerede, und sie glaubten ihnen nicht. Der Punkt ist folgendes: Gott wusste das. Gott wusste das. Das war kein Zufall. Er hat in seiner Vorsehung trotzdem diese Frauen zu den wichtigsten Zeugen von den wichtigsten Ereignissen der Weltgeschichte gemacht. Diese Frauen, denen niemand glauben würde. Ich hoffe, dass das uns ermutigt. Als Christ bist du ein Zeuge. Nicht, weil andere Menschen dich respektieren, sondern weil Gott dich auserwählt hat, obwohl er alles über dich weiß. Ich denke, es ist wirklich leicht für uns, sich einzubilden, dass die Evangelisation nur dann gelingen wird, wenn wir Christen Menschen sind, die also von allen Seiten geliebt und respektiert und sogar bewundert werden. Damit habe ich viel kämpfen müssen, als ich im Ordinationsprozess war. Es gibt nämlich nicht wenige Menschen, vor allem meine liebe Frau, die da hinten steht, die ganz genau wissen, was für ein Mensch ich wirklich bin. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die Augenzeugen sind, wenn nicht Opfer von meinen Sünden. Die wissen, wie wenig fromm oder selbstbeherrscht oder liebevoll ich wirklich bin. Auch seit meiner Ordination habe ich sehr oft auf allerlei Art und Weise versagt. Auch ich, der ich eigentlich Profizeuge sein soll. Kann Gott so einem Menschen wie ich wirklich sein Zeugnis anvertrauen wollen? Die Antwort ist ja. Wir sind Zeugen nicht, weil wir in uns selbst glaubwürdig sind, sondern weil das, was wir zu bezeugen haben, die Wahrheit ist. Gut, wir sind Zeugen, weil wir etwas zu bezeugen haben. Wir sind Zeugen, weil Gott uns zu Zeugen gemacht hat, um durch uns Zeugnis für sich selbst abzulegen. Wir sind Zeugen, weil Gott der Hauptzeuge ist. Warum erzählt Matthäus überhaupt, wer dabei war? Es geht nur darum, dass er zeigen möchte, woher er weiß, was geschehen ist. Der war auch nicht dabei, wenn das wirklich Matthäus, einer der 12 gewesen ist, der das geschrieben hat. Der war nicht dabei. Aber es geht in dieser Geschichte nicht um diese Menschen. Es geht um Jesus. Und genau das dürfen wir nie vergessen, wenn wir überlegen, wie wir entweder als einzelne Personen oder besser als Gemeinde treue Zeugen in unserer Stadt, in unserem Stadtteil sein können. Es geht immer darum, was Gott in Jesus Christus gemacht hat. So, wovon sind wir Zeugen? Es gilt für alle, egal wer du bist, egal wer wir sind, sind wir Zeugen. Erstens, dass Gott sein Versprechen gehalten hat, dass alle Völker evangelisiert werden, dass das Evangelium allen Völkern verkündigt würde und dass er seine Gemeinde bauen würde. Das erleben wir jetzt hier in diesem Raum. Wir sind alle auch Zeugen, dass wir Sünder sind, dass wir die eigene Schuld niemals bezahlen könnten. Und wir sind Zeugen, alle als Christen. Wir sind Zeugen, dass wir Veränderung erlebt haben. Dass wir, egal mit welcher Schwachheit, egal mit welcher Unvollkommenheit, Gott und andere Menschen tatsächlich lieben statt hassen. Dass wir tatsächlich nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und nicht nur nach den normalen Dingen wie Geld oder Sex oder Macht oder Erfolg oder Respekt oder was auch immer. Wir sind, kurz gefasst, Zeugen, dass es eine andere Art zu leben gibt als das, was die Welt kennt. Ganz kurz zum Schluss, was sollen wir denn tun? Als erstes, weil Gott der Hauptzeuge ist, weil das Gottes Zeugnis ist, was wir glauben, müssen wir Gottes Zeugnis in unserem Leben erkennen. Zunächst einmal einfach in der Bibel, müssen das lesen und es muss uns bewusst sein, dass wenn wir das lesen, dass Gott jetzt vor uns Zeugnis ablegt. Besonders auch, wenn das Wort gepredigt wird. Aber dann auch müssen wir zurück zur Taufe blicken. Da hat Gott bezeugt, dass diese Versprechen, dass alles, was verkündigt wird in dem Evangelium, für dich ist. Für dich persönlich. Und das bezeugen wir zusammen mit Gott, wenn wir am Abendmahl teilnehmen. Das ist ein Zeugnis. Gottes Zeugnis erkennen. Zweitens, müssen einfach die Wahrheit sagen, so viel wir sie wissen und verstehen. Und das heißt, glaube ich, erstens, ab und zu mal sich Fragen zu stellen. Was habe ich selber gesehen und erlebt? Was ist in meinem Leben nur darum geschehen, weil das Evangelium wahr ist? Wie hat Gott mich, ausgerechnet mich, zu einem Zeugen gemacht? Zweitens müssen wir immer mehr über das Evangelium lernen. Uns fragen, was verstehe ich noch nicht? Was sind die Dinge, die Aussagen über Jesus, die ich einfach halt auswendig gelernt habe. Was bedeutet es wirklich, dass Jesus für meine Schuld bezahlt hat? Was heißt es wirklich, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist? Was bedeutet es, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist? Was ist ewiges Leben? Und so weiter und so fort. Und drittens müssen wir uns einfach mal dran gewöhnen, darüber zu reden. Und da meine ich, egal mit wem, reden wir über die Wahrheit mit unseren Gläubigen, Bekannten und Freunden und Verwandten, mit unseren Kindern, reden wir darüber. Und dann, um unser Zeugnis weiter in unserem Umfeld zu teilen, können wir uns fragen, welche Gespräche führen wir sowieso mit anderen Menschen in unserem Umfeld? Reden wir eh über Bereiche unseres Lebens, in denen wir tatsächlich die Wahrheit des Evangeliums erfahren haben? Wenn man sich ab und zu mal diese Fragen stellt, dann ist man halt bereit. Aber am wichtigsten müssen wir einfach zuversichtlich sein. Der Gott nämlich, der seinen Sohn für dich hingegeben hat, für dich, für jeden von euch hingegeben hat und ihn von den Toten auferweckt hat, wird dein Zeugnis, egal wie viel du weißt, egal wie viel du verstehst, bekräftigen, wirksam machen durch seinen Geist, weil das sein Zeugnis ist. Dank sei Gott. Lass uns noch mal beten. Himmlischer Vater, danke für Jesus. Wir danken dir, dass wir so einen Retter haben, dass wir so einen Herrn haben, der bereit war, das eigene Leben für uns hinzugeben. Wir bitten, Herr, dass du uns erkennen lässt, dass wir deine Zeugen sind und dass du deinen Geist schenkst, damit wir keine Angst haben, damit wir uns freuen, über das zu reden, was wir erlebt haben und was wir Tag für Tag erleben dürfen. Ja, ich danke dir für diesen Tag und bitte, dass du uns durch dein Wort stärkst und dass wir zurück in unsere Stadt voll Freude kehren dürfen, dass du diese Gemeinde durch dein Wort weiterhin segnest, damit dein Zeugnis überall verkündigt wird. Das bete ich im Namen Jesu. Amen.
Amen.